Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Ohr am Netz. Hallo Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, auch bei mir läuft alles in normalen Bahnen, sagen wir es mal so.
Also es läuft viel und viel parallel, ne? Sagen wir mal so.
Viel und viel parallel, genau.
Ja, das werden die ein oder anderen unter unseren Hörern auch mitgekriegt haben, ne? So zwischen Sommer- und Winterpause presst jetzt nochmal jeder irgendwie eine Veranstaltung da rein. Ja. Und alles, was politisch gesagt werden muss, muss ja jetzt gesagt werden. Vor dem Sommer ging es noch nicht und jetzt ist es allerhöchste Zeit. Das merkt ihr im Verband natürlich nochmal deutlich mehr.
Ja, so ist das.
Und eins der ganz großen Themen, naja, das ist künstliche Intelligenz und deswegen auch in dieser Folge.
Natürlich, ja. Also deswegen geht es auch heute mal wieder um KI, allerdings mit einem Aspekt, den wir hier bisher, glaube ich, noch gar nicht so beleuchtet haben, nämlich mit der Frage, woran in Deutschland KI-mäßig gerade so geforscht wird, was also sozusagen auf der akademischen Seite beim Thema KI gerade so passiert. Ja, und da gibt es ja auch einen ganz aktuellen Anlass, denn am Forschungszentrum Jülich ist der Exascale-Rechner Jupiter an den Start gegangen.
Der schnellste und energieeffizienteste Supercomputer in ganz Europa. Total tolle Idee, geile aufgebaut. Das Ding ist quasi wie so ein, man kann sich vorstellen, wie Container-modular erweiterbar und hat jetzt sozusagen dann auch die aktuelle Leistung geknackt, wo er hin sollte. Die Inbetriebnahme, die fand letzte Woche feierlich mit hochrangigen Gästen aus der Politik statt und auch aus Wissenschaft und Wirtschaft natürlich. Vor Ort waren unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz, Bundesforschungsministerin Dorothee Bär und Hendrik Wüst, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident. Also war viel los in Jülich. Der ein oder andere wird vom neuen Supercomputer wahrscheinlich auch schon in den Nachrichten gehört haben.
Ja, und wir waren ganz happy, dass wir abseits dieses Medienrummels tatsächlich dann doch auch noch mit Professor Dr. Dr. Thomas Lippert über Jupiter sprechen konnten. Er ist Direktor des Jülich Supercomputing Center und kann uns sagen, welche Möglichkeiten Jupiter für die KI-Forschung eröffnet. Und außerdem haben wir für diese Folge mit Professor Dr. Wolfgang Maas gesprochen. Er ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Uni des Saarlandes und noch dazu Director des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, dem DFKI.
Doch bevor wir hier in den Deep Dive zur KI-Forschung in Deutschland kommen, gibt es jetzt erstmal wie immer Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, und wir starten mit einer passenden News zum Thema. Deutschland steht beim KI-Rennen noch in der Startbox. Die KI verändert ja ganze Branchen und Lebensbereiche. Doch während andere Länder bereits Lösungen umsetzen, verliert Deutschland gerade wertvolle Zeit. Im Rahmen der laufenden Verbändebeteiligung zur nationalen Umsetzung des AI Act warnt der Eco vor mangelnder Abstimmung der zuständigen Behörden und benennt 5 zentrale Hebel für den KI-Durchbruch in Deutschland. Und demnach braucht es klare Regeln, starke Netze, gezielte Förderung, eine handlungsfähige Aufsicht und eine Verwaltung, die selbst zum Innovationstreiber wird. KI ist das Betriebssystem der Zukunft und Deutschland darf es sich nicht leisten, hier nur Nutzer zu sein. Die Frage ist nicht, ob wir KI regulieren, sondern ob wir es schaffen, dabei gleichzeitig Innovationen zu ermöglichen und zu fördern. Dafür braucht Deutschland eine funktionierende KI-Strategie, die Unternehmen Investitionsanreize, Rechtssicherheit und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur bereitstellt. Und die ausführlichen Infos zu unseren 5 Kernforderungen packen wir euch auch nochmal in die Shownotes.
Ja, und KI ist nicht nur das Thema dieser Ausgabe, sondern auch ganz klar das Thema dieser News, kann man fast sagen. Das Applied AI Institute for Europe hat nämlich gerade eine Übersicht zu KI-Startups veröffentlicht, also Startups, die gezielt an KI-Lösungen und KI-gestützten Geschäftsmodellen arbeiten. In Deutschland arbeiten bereits 935 Startups an künstlicher Intelligenz. Das sind satte 36% mehr als noch im letzten Jahr. Der Studie nach geht dieses Wachstum auf das zunehmende Vertrauen in KI-gestützte Geschäftsmodelle, eine ansteigende Nachfrage und die stärkere Einbindung von KI-Lösungen in bestehende Prozesse zurück. Dementsprechend hoch ist aktuell das Wagniskapital für Startups im KI-Sektor. Das beläuft sich in diesem Jahr bereits auf über 2 Milliarden Euro. Das ist für Deutschland wirklich gut. Große Herausforderungen für den deutschen KI-Markt bleiben jedoch weiterhin bestehen. Vergleichsweise ist der internationale Markt für deutsche KI-Gründung weniger zugänglich als für solche zum Beispiel aus den USA. Außerdem dauert die Einführung von KI in deutschen Unternehmen sowie staatlichen Institutionen länger als sonst irgendwo. Berlin bleibt übrigens weiterhin Hotspot für KI-Startups, obwohl die geografische Verteilung von KI-Gründungen innerhalb Deutschlands laut Applied AI Institute, was für ein Name, zunehmen.
Ja, und dann gab es letzte Woche noch einen Kabinettsbeschluss zum sogenannten Kritis-Dach-Gesetz. Das Kritis-Dach-Gesetz ist ein wichtiger Schritt für mehr Resilienz in Deutschland, denn mit dem Beschluss für den Entwurf dieses Gesetzes schafft das Bundeskabinett erstmals bundesweit einheitliche Vorgaben für den physischen Schutz kritischer Infrastrukturen und setzt damit eine europäische Richtlinie in deutsches Recht um. Dieser Schutz geht über Cybersicherheit hinaus und richtet sich auch gegen physische Gefahren, wie zum Beispiel Naturkatastrophen, Sabotage oder Terrorismus. Auch wenn hier angesichts geopolitischer Turbulenzen Eile geboten ist, darf es nicht zu doppelten Pflichten für Unternehmen kommen. Das mahnt der ECO-Verband so ein bisschen an. Zwar lobt der ECO die schnelle Gesetzgebung, macht aber allerdings auch auf erhebliche Baustellen aufmerksam. Die reichen von fehlenden Rechtsverordnungen und drohenden Überschneidungen mit dem NIS-2-Umsetzungsgesetz bis hin zu unklaren Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Gleichermaßen kritisiert ECO die Sanktionsmechanismen, die noch zu unbestimmt sind. Stattdessen sollte es ein transparentes Stufenmodell geben, das Nachbesserungen ermöglicht und erst danach Sanktionen vorsieht. Diese Bereiche müssen angepasst werden, um das Potenzial des Kritis-Dach-Gesetzes zu entfalten.
So, wir haben es bereits angekündigt. Tada, dudum, tss. Europas frisch eingeweihter schnellster Supercomputer Jupiter steht in Jülich in Nordrhein-Westfalen. NRWs Ministerpräsident Henrik Wüst hat es bei der Einweihung so formuliert, dass das rheinische Revier nun quasi seinen Weg von der Kohle zur KI geht.
Ja, und ich sag mal so, auch aus unserer Sicht als Internetverband ist Jupiter natürlich ein wichtiger Meilenstein, um eben nicht nur die Forschung, sondern auch die Industrie in Deutschland zu stärken. Wir beschäftigen uns ja oft mit der Frage, ob Deutschland und Europa so im KI-Wettlauf den Anschluss verlieren. Und das Projekt in Jülich ist dabei ganz sicher ein wesentlicher Wegweiser hin zu mehr KI-Innovation, Made in Germany und digitaler Souveränität.
Jupiter verfügt über eine Rechenleistung von mehr als, Achtung, 1 Trillion Operationen pro Sekunde. Kann man vergleichen mit der Rechenleistung von 1 Million Smartphones oder 5 Millionen Notebooks. Ist also auf jeden Fall ordentlich schnell.
Ja, und was man mit so viel Rechenpower anfangen kann, das hat uns Professor Dr. Dr. Thomas Lippert erklärt. Als Direktor des Jülich Supercomputing Centers hat er den Entstehungsprozess von Jupiter ganz eng begleitet.
Im Gespräch.
Professor Dr. Dr. Thomas Lippert ist Direktor des Jülich Supercomputing Center und mit ihm spreche ich jetzt über die Rolle von Supercomputern für Forschung und Innovation und natürlich über Jupiter, Europas ersten Exascale-Rechner. Wir wollen erfahren, welche Möglichkeiten sich dadurch für die KI-Forschung ergeben und was man mit einer Rechenleistung von mehr als 1 Trillion Rechenoperationen pro Sekunde so alles anfangen kann. Herzlich willkommen, Herr Professor Thomas Lippert.
Schönen guten Tag.
Ja, Herr Professor Lippert, wenn Sie Jupiter jetzt jemandem kurz und knapp erklären müssten, der noch nie von Supercomputern gehört hat, was würden Sie denn so in 1-2 Sätzen beschreiben?
In einem kurzen Satz ist Jupiter der stärkste Rechner, mit dem man in Europa in der nächsten Zeit wissenschaftliche Simulationen machen kann, aber auch das Training von großen KI-Modellen. Und wenn ich dann noch einen zweiten Satz sagen dürfte zu dieser Person, dann würde ich sagen, wofür steht Jupiter? Jupiter steht mit seinem I für Innovation, mit seinem T für Transformation. Wir leben in der Zeit der Transformation in die digitale Welt, in die KI-Welt. Das E steht für Exascale, das R steht für Research oder Forschung auf Deutsch. Und das P steht für Pionier. Jupiter ist ein Pionier. Das J und das U, das können Sie sich aussuchen. Das steht entweder für Jülich oder für das sogenannte Joint Undertaking Euro-HPC der Europäischen Kommission. Das verbindet uns, das JU.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Jupiter ist Europas erster Exascale-Rechner. Das sind ja so Dimensionen, da kann sich der normale Mensch kaum irgendwas drunter vorstellen. Können Sie das mal so ein bisschen anfassbar machen? Was bedeutet denn diese Dimension konkret für die KI-Forschung in Deutschland?
Für die KI-Forschung bedeutet das, dass man mit den sehr großen Modellen, die wir aus den USA kennen, mithalten können wird. Wir werden in der Lage sein, ähnlich große Parameterzahlen zu schaffen, wie das zum Beispiel von Grok bekannt ist oder von ChatGPT, heute mit der neuesten Version. Und das wollen natürlich europäische Firmen im KI-Bereich auch können. Und mit Jupiter kann man zumindest einen ersten Schritt in diese Richtung machen.
Haben Sie vielleicht mal ein konkretes Anwendungsbeispiel, bei dem Jupiter heute schon eingesetzt wird oder wo es künftig eingesetzt werden soll?
Jupiter wird natürlich jetzt schon eingesetzt. Wir haben ja ein Programm, was ganz am Anfang Jupiter schon sozusagen in eine Startposition gebracht hat, vor allem in der Wissenschaft. Also in der Wissenschaft haben wir sehr viele Dinge. Ein sehr interessantes Problem, was wir jetzt gesehen haben, ist das Verbinden von großräumigen Skalen und kleinen Skalen. Auf Deutsch der Schmetterlingseffekt. Wenn Sie zum Beispiel irgendwo einen Schmetterlingsflügel schlagen haben, sagt dieser Effekt, würde das vielleicht woanders einen Sturm hervorrufen können. Ja. Und dieser Effekt, um den zu modellieren und zu verstehen, braucht man extrem hohe Auflösung, also eine unglaubliche Compute Power. Und hier sind wir in der Lage, zum ersten Mal so etwas zu machen.
Jetzt wird ja in Deutschland aktuell sehr viel über die Entstehung von AI-Gigafactories diskutiert. Sie haben ja in Jülich längst schon eine Jupiter-AI-Factory gegründet. Was bedeutet denn diese KI-Fabrik für den Wirtschaftsstandort Deutschland und für Europa?
Gut, wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht in eine KI-Fabrik, die unterstützt dann kleine Unternehmen, Startups und auch Industrie. Das gleiche macht zum Beispiel Stuttgart. Unsere heißt Chive in Stuttgart, die KI-Fabrik heißt Hammerhai. Mhm. Und wir versuchen mit dieser KI-Fabrik, also mit den Personen, die dort kompetent im Beraten und in der Entwicklung von Modellen tätig sind, um Jupiter herum natürlich auch Industrie und Unternehmen, kleine und mittelständige Unternehmen, an die Maschine zu bringen. Das ist sehr wichtig, denn wenn man sich die Entwicklung weltweit anschaut, in den USA vor allem oder in Ländern wie China und anderen, sind derzeit natürlich sehr viel an wirtschaftlichem Fortschritt auf diese Art von Aktivität zurückzuführen. Natürlich braucht man dann noch mehr als Jupiter, da wird man in eine Situation kommen, wo man Maschinen braucht, einer sehr großen Größenordnung, vielleicht Faktor 4 bis 10 mal so groß in absehbarer Zeit. Und deswegen brauchen wir in Europa die KI-Fabriken, die Gigafabriken.
Wenn wir über so große Rechenleistungen sprechen, dann geht es ja häufig auch schnell um das Thema Energie. Gibt es da für Systeme wie Jupiter besondere Anforderungen an Effizienz oder vielleicht auch Abwärmenutzung, die sie erfüllen müssen?
Jupiter ist natürlich eine Maschine, die ist sehr groß und damit braucht sie automatisch viel Energie. Also das erste Prinzip muss sein, dass die Prozessoren, mit denen wir arbeiten, dass die sehr energieeffizient sind. Und das sind sie. Wir haben derzeit die energieeffizientesten Prozessoren der Welt. Unsere Testmaschine, die aus den gleichen besteht, ist nach wie vor die Nummer 1 in puncto Energieeffizienz weltweit. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht weiter Energie sparen oder nachnutzen müssen. Also eine Möglichkeit ist natürlich die Nutzung der Abwärme. Das machen wir. Wir haben hier Wärmetauschersysteme installiert und versuchen mit der Abwärme von Jupiter hier Heizung im Winter und auch Kühlung über Wärme kann man auch kühlen, im Sommer zu erzeugen. Aber ein ganz neues Projekt ist, dass man aus dieser Abwärme auch wieder Strom erzeugen kann. Mhm. Also dass man zum Beispiel aus den 10 Megawatt Abwärme, die wir erwarten, zum Beispiel bis zu einem Megawatt Strom wieder zurückholen kann. Das ist natürlich schon ein ganz enormer Wert. Und wenn wir das schaffen, haben wir die Energieeffizienz von Jupiter und von der Nutzung der Maschinen natürlich nochmal stark erhöht.
Also auch ein Modellprojekt in Sachen Energieeffizienz.
Würde ich so sagen, ja.
Sie haben zu Anfang gesagt, dass Jupiter natürlich auch hochinteressant ist für Industrie, für die Wirtschaft. Ist das eine Zusammenarbeit, die Sie da aktuell schon haben mit Unternehmen, mit der Industrie oder inwiefern steht Jupiter neben Forschungszwecken eben auch tatsächlich konkreten Industrie- und Wirtschaftsprojekten zur Verfügung?
Also bisher haben wir mit den Maschinen, die von der Bundesregierung finanziert worden sind in Gauss, nur relativ wenig Möglichkeiten und Freiheiten gehabt, mit der Industrie zu arbeiten, also im kommerziellen Sektor. Sie können natürlich als Industrieforscher und Forscherin, wenn Sie offene Projekte machen, jederzeit auch auf den Maschinen arbeiten. Offene Projekte heißt, Sie veröffentlichen die Resultate. Wenn es um firmeninterne Simulationen oder KI-Anwendungen geht, ist es natürlich was anderes. Jetzt haben wir es geschafft, dass die Regierung des Bundes und des Landes hier auch die Möglichkeit eröffnen, dass man bis zu 10% derzeit, es können auch 20% werden, der Maschine, des deutschen Anteils an der Maschine, auch an die Industrie verkaufen kann, mit der Maßgabe, dass der Erlös wieder zurückfließt in die Wissenschaft. Und damit steht der Industrie diese Maschine auch für kommerzielle Projekte offen.
Okay, und nun sind Sie ja auch eine Hochschule. Wie können denn auch kleinere Hochschulen und Startups und Studierende von Jupiter profitieren?
Okay, wir sind keine Hochschule, wir sind ein Forschungszentrum, aber wir haben mannigfaltige Kontakte mit Hochschulen. Ja. Also unsere Institutsleiterinnen und Institutsleiter sind allesamt Professoren an Hochschulen. Bisher konnte natürlich schon jede deutsche Universität und Forschungseinrichtung von den Maschinen in Jülich oder auch in der größeren Zusammenhang vom Gauss-Center, wir sind Teil des Gauss-Centers, profitieren, indem einfach Anträge gestellt worden sind. Das wird auch mit Jupiter so sein. Das kann man jetzt auch im europäischen Anteil von Jupiter tun. Also in dem Sinne können die alle profitieren. Wichtig ist, dass sie die Unterstützung kriegen, damit sie diese großen Maschinen auch effizient bedienen können. Also wir wollen hier keine Rechenzeit verbrennen, sondern erstmal gibt es einen Auswahlprozess, dass nur exzellente Projekte auf die Maschine kommen. Und zum zweiten müssen sie groß sein und zum dritten müssen sie absolut effizient die Maschine nutzen können. Und diese Bedingungen, die versuchen wir zu unterstützen mit unserer Unterstützungsmannschaft, die hier die Forschungsgruppen an den Universitäten sozusagen an die Brust nimmt und unterstützt.
Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, vielleicht so 5 bis 10 Jahre vorausschauen, mit welchen Entwicklungen rechnen Sie da durch Jupiter? Was würden Sie sich wünschen?
Also ich denke, dass Jupiter sehr lange im KI-Bereich eine ganz wichtige Maschine sein wird, weil es dauert auch lange, bis andere Maschinen gebaut sind und kommen. Wir haben in Deutschland keine. Aber insbesondere in der Simulation hat Jupiter ein Feature, was derzeit schwierig zu realisieren ist mit den neuen Compute-Technologien. Wir haben GPUs, die 64-Bit-Präzision sozusagen in der Hauptsache können. Und diese Präzision, die wird für 4, 5, 6 Jahre die sein, die sozusagen ganz vorne sein wird mit dieser Maschine. Deswegen nehme ich an, die Maschine wird einen Wert und eine Standzeit zunächst mal sehr stark im KI-Bereich haben, bis andere nachgezogen sind. Und dann wird sie noch mehr Wert erzeugen im Bereich der Simulation. Und dann versuchen wir jetzt auch schon Simulation und KI-Aktivitäten zusammenzubringen. Die profitieren voneinander, um damit sozusagen eine neue Art der Simulation auch für die Zukunft zu schaffen. Mhm. Da wird Jupiter sehr viel bringen und sehr viel Nutzen bringen.
Supercomputer heben KI-Forschung und Entwicklung auf ein neues Level. Und der Exascale-Rechner Jupiter in Jülich ist ein Modellprojekt, das nicht nur besonders innovative KI-Forschung und Entwicklung erlaubt, sondern auch in Sachen Energieeffizienz neue Maßstäbe setzt. Vielen Dank, Professor Thomas Lippert vom Jülich Supercomputing Center, für diese Einblicke in die Zukunftsforschung und in Zukunftstechnologie. Schön, dass Sie bei uns waren.
Ja, danke Ihnen.
Ein super spannendes Projekt in Jülich, das allerdings auch seinen Preis hat. 500 Millionen Euro hat der Supercomputer gekostet in seiner jetzigen Ausbaustufe. 250 Millionen davon trägt die Europäische Kommission. Die 125 Millionen steuern die Wissenschaftsministerien von Bund und Land bei. Es ist im Interview mit Professor Lippert ja bereits angeklungen, Jupiter ist nicht nur leistungsstark, sondern auch sehr energieeffizient.
Ja, der Supercomputer wird nämlich tatsächlich mit Ökostrom betrieben und mit der Abwärme von Jupiter wird vor Ort ein Teil des Forschungszentrums beheizt. Außerdem arbeiten die in Jülich verwendeten Prozessoren sehr energieeffizient. Und das ist natürlich gerade bei dieser Größenordnung auch enorm wichtig, denn wie wir alle wissen, Rechenleistung benötigt Strom und die benötigte Rechenleistung wird durch künstliche Intelligenz natürlich auch immer größer. Das gilt spätestens seit KI durch Sprachmodelle wie ChatGPT oder Gemini Einzug in unseren privaten und beruflichen Alltag genommen hat.
Ja, unser nächster Interviewgast forscht unter anderem daran, wie man das Problem der immer weiter steigenden Rechenleistung an der Wurzel packen kann, also quasi am Algorithmus. Die sollen von vornherein so effizient wie möglich gestaltet werden. Es gilt, Rechenzeit und Speicherplatz einzusparen. Eine Frage, die die Wirtschaftsinformatik übrigens schon lange vor dem KI-Boom beschäftigt hat, wie Professor Dr. Wolfgang Maas sagt. Und er muss es wissen als Professor für Wirtschaftsinformatik. Wir hören einfach mal rein.
Im Gespräch.
Wolfgang Maas ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität des Saarlandes und seit über 10 Jahren Scientific Director des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, des DFKI. Dort arbeiten er und sein Team an ganz unterschiedlichen Projekten, die von Energieeffizienz über Inklusion bis hin zu Weltraumrobotik reichen. Diese Projekte zeigen eindrucksvoll, wie vielseitig das Feld um künstliche Intelligenz ist. Das haben wir innerhalb dieses Podcasts an vielen Stellen auch schon mal durchblicken lassen. Jetzt fassen wir es mit dem Profi nochmal richtig zusammen. Herzlich willkommen im Ohr am Netz. Hallo Herr Maas.
Ja, hallo Herr Oswald. Danke, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Wir sind sehr neugierig. Sie und Ihr Forschungsteam arbeiten unter anderem daran, KI-Modelle effizienter und bedarfsorientierter zu gestalten. Und jetzt kommt's. Das ist wichtig, aber das wäre auch toll, wenn es hinkommt. Dadurch soll KI um bis zu 90% energieeffizienter werden. Was sind denn aus Ihrer Sicht da die sinnvollsten Ansätze und wo sehen Sie die größten Einsparpotenziale aktuell?
Ja, also Einsparpotenziale brauchen wir ganz einfach deswegen, weil die Energie sehr stark wächst. Deswegen sucht man weltweit nach Einsparpotenzialen. Mhm. Die klassischen Ebenen sind dabei natürlich auf der Hardware-Ebene, Algorithmik und dann Softwareimplementierung. Letztendlich ist das die Grundsatzfrage der Informatik, Algorithmen so effizient wie möglich zu machen, Rechenzeit einzusparen und Speicherplatz. Also von daher ist das keine neue Frage für die Informatik. Das, was spezifisch jetzt hier ist für KI-Anwendungen, ist, dass man sich genau anschaut, was auf der algorithmischen Ebene halt passiert. Man kennt die Transformer-Architekturen, die in ChatGPT, Gemini und solchen Systemen halt drin sind, die jetzt mittlerweile schon in die Jahre gekommen sind, 10 Jahre alt. Also von daher ist jetzt intensive Forschung daran, diese Modelle effizienter zu machen oder neue Klassen von Modellen zu finden. Wir arbeiten da zusammen mit Kollegen im Bereich Spiking Neurons, was eine lang bekannte Architektur ist, aber man kann hoffen, dass man dadurch Effizienz gewinnt. Dann haben wir natürlich auch die Frage dabei, für welche Anwendung ist welches KI-Modell überhaupt das Richtige? Mhm. Also nicht den Hammer, den einen Hammer für alle Probleme zu nutzen. Ja,
der Klassiker, genau.
Definitiv für alles, sondern wirklich sich bewusst halt zu machen. Also was bedeutet das denn auf der Ressourcenseite und insbesondere Energieseite? Und dann last but not least auf der Hardware-Seite, was deutlich aufwendiger ist, auch da neue Wege zu gehen. Und da arbeiten wir mit Kollegen von der TU Dresden zusammen, die sich mit neuromorphen Computing-Chips beschäftigen.
Wenn ich mich nicht irre, dürften das die Kollegen sein mit der Ausgründung SpinCloud, die ja gerade den SpinAcker, also einen, ich sag mal, Rechenzentrums-Großrechner für KI-Modelle wirklich marktreif gemacht haben, der jetzt schon neuromorph computet, obwohl neuromorphe Chips ja noch gar nicht richtig im Markt sind. Also ein ziemlich spannender Ansatz, mit herkömmlicher Mikroelektronik neuromorph zu denken und zu bauen, oder?
Genau, also genau mit der Gruppe von Christian Meyer arbeiten wir halt zusammen. Mhm. Es ist SpinAcker 2 mittlerweile, also jetzt die neue Generation dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob sie an der dritten Version halt arbeiten.
Doch, die sind dran, dauert aber noch. Er konnte nichts sagen, ich hatte ihn kürzlich mal im Interview.
Genau, also ich sage mal, da gibt es Grundlagenforschung, wie insbesondere im Forschungszentrum Jülich, wo es darum geht, neuromorph als neuen Weg halt zu denken. Genau wie Sie sagen, also die Chip-Technologien von Christian Meyers Gruppe, die sind basierend auf ARM-Technologien, die eher traditionell sind, aber mit Ideen, die man der neuromorphen Computing-Technologien zuordnet.
Jetzt haben Sie ja sozusagen, ziehen Sie mit einem großen Anteil der Forschungsprojekte, an denen Sie dran sind, darauf ab, KI-Anwendungs- und Praxis- und zukunftstauglicher zu machen. Inwiefern können denn auch kleine und mittelständische Unternehmen künftig von diesen Innovationen profitieren? Sie haben ja schon gesagt, wir nutzen oft den einen Hammer für alles. Also ChatGPT, mittlerweile fragt ja jeder Hinz und Kunz, ChatGPT, wie es Wetter wird, ist ja auch nicht so richtig zielführend, wenn wir Energie sparen wollen. Aber wie sehr, ich sag mal, wie praxis- und zukunftstauglich für kleine und mittelständische Unternehmen kann KI sein?
Ja, bedingt dadurch, dass jetzt KI ja durch ChatGPT in aller Munde ist und jetzt auch Google mit Gemini eine sehr wettbewerbsfähiges Alternative gefunden hat und DeepSeek aus China, R1, wird also der Service davon, wird auch selbst in Europa mittlerweile stark genutzt, sieht man, dass eigentlich KI ein Alltagsprodukt in manchen Bereichen geworden ist. Also von daher im Büroalltag ist es nicht mehr wegzudenken, zum Beispiel Vorformulierung von Briefen, Recherchen und solche Sachen, aber auch wenn es darum geht, im Vertrieb Analysen von Kunden zu machen, Wettbewerbsprodukte zu analysieren. In der Routenplanung, Navigation im Auto benutzen wir KI-Technologien schon seit sehr langer Zeit. Das sind jetzt nicht alles Large Language Models, aber sind Algorithmen, die man eigentlich traditionell der KI zuordnet. Dann Auswahl von Zuliefererunternehmen etc. Also das sind so Bürosachen. Aber in der Produktion, wo in Deutschland gerade viel Geld liegt, ist Wartungsaufgaben, also Predictive Maintenance als Evergreen, wird natürlich auch immer häufig genannt. Lagerhaltung, und das sind nur wenige Bereiche, wo auch ein KMU-Unternehmen es nutzen kann. Für KMU-Unternehmen ist immer die Frage Make or Buy.
Darauf wollte ich hinaus.
Selber entwickeln oder einkaufen, und für die meisten KMUs dürfte eine Buy-Entscheidung mit hoher Wahrscheinlichkeit die bessere Entscheidung sein.
Herr Maas, gibt es denn schon enough to buy für kleine und mittelständische Unternehmen aktuell, wenn man sagen will, es soll trotzdem möglichst, ich sag mal, zielgenau passen auf die Anwendungsfelder, die man da hat?
Ja, das ist natürlich eine Frage, wie viel Convenience will ich in diesen Produkten haben? Wenn ich jetzt also Point and Click nur nutzen möchte, dann ist es heutzutage sicherlich aufwendiger. Wenn man aber eine Person hat, die ein bisschen Zeit investiert, um zu schauen, was kann ich machen, so sind diese Werkzeuge, die es heute gibt und die Plattformen, ja, zur Softwareentwicklung, aber auch für Büroalltag und für ganz viele unterschiedliche Bereiche, sind da, aber ich muss ein bisschen was drin investieren. Das Gute an der Sache ist, dass ich heutzutage für viele Sachen, wo ich früher 5, 6, 7 Programmierer gebraucht habe, diese heute nicht brauche. Also Thema Vibe Computing schafft mir eine Möglichkeit, um überhaupt erstmal Babyschritte in diese Richtung zu machen. Was könnte das denn sein? Mhm. Um dann in so eine Art Innovationszyklus reinzukommen, zu sagen, oh, wo könnte ich denn bei mir Potenziale heben? Also es ist noch nicht so einfach wie Word und Excel und PowerPoint, Point and Click. Es ist aber auch nicht so kompliziert, dass ich erstmal einen Doktor brauche in Informatik, bevor ich solche Sachen mache.
Aus Ihrer Sicht, wie wird sich denn die KI-Landschaft verändern in den nächsten Jahren? Vielleicht auch die Wirtschaft und die Gesellschaft?
Ja, also KI wird flächendeckend eingesetzt werden. Das heißt also, es wird ein Werkzeug sein. Man redet hier auch bei KI von einer General Purpose Technology, also GPT, neu definiert. Das heißt also, etwas, was eigentlich im Alltag so stark integriert ist, dass man eigentlich gar nicht mehr merkt, wo es halt sein wird. Also das ist ähnlich wie E-Commerce in den 90er Jahren. Da war das alles was ganz Besonderes. Oh, ich kann ein Buch kaufen über das Internet, das ist ja interessant. Bis es dann heute, 30 Jahre, 35 Jahre später, ist es halt auf einem Niveau, dass man sagt, naja, es ist eigentlich was ganz Natürliches. Und das Gleiche wird mit KI auch passieren, flächendeckend. Zweitens ist natürlich dabei zu hoffen, dass wir eine sehr gute europäische KI-Landschaft entwickeln. Dass wir also rauskommen aus dem immer wieder, wir schaffen das nicht, hin zu einer eigenen Industrie, eine eigene europäische KI-Landschaft. Und der dritte Punkt ist, an dem Hype-Cycle führt nichts vorbei. Also die Euphorie wird erheblich nachlassen, was aber nicht bedeutet, dass die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen nicht fundamental durch den Einsatz von KI beeinflusst wird. Also Unternehmen, die nicht maximal KI einsetzen, auf strategischer und operativer Ebene, werden aus meiner Sicht es doch deutlich schwerer haben, am Markt zu bestehen.
Jetzt haben Sie gerade schon den Wettbewerb erwähnt, dann gehen wir mal ins globale Bild. Der Wettlauf um KI weltweit hat natürlich längst begonnen. Jetzt kann man wieder sagen, wie an so vielen Stellen in digitalen Themen in Deutschland, ja, wir haben den schon längst verloren. Vielleicht ja noch nicht. Welche realistischen Chancen hat denn Europa Ihrer Ansicht nach, in dem Wettbewerb nicht nur mitzuhalten, sondern vielleicht auch sich seine eigene Nische zu schaffen mit so Themen wie AI Made in Europe oder so, so eine Art Gütesiegel vielleicht?
Ja, also walk the talk. Das ist das, was, glaube ich, Europa jetzt endlich mal ernst nehmen muss. Also wir müssen von der Hasenfüßigkeit wegkommen, zu sagen, nur China und nur USA können das und wir gucken hinterher. Also das müssen wir einfach mal abräumen und sagen, wir haben das Wissen, wir haben die Talente, wir haben die Technologien, wir haben das Geld, wir haben eine unglaublich facettenreiche Arbeitskultur, die seinesgleichen sucht. Und das zusammen erlaubt Europa aus meiner Sicht Innovation in Produkte und Dienstleistungen mit einer europäischen Konnotation zu überführen.
Und Europa hat ja auch einen ganz guten Ruf, was so Sicherheitsaspekte angeht. Und ich sag mal, Deutschland im Speziellen auch so ein bisschen die Durchdachtheit der Produkte, ne? Muss man auch mal sagen. Also, ja, vieles ist sehr zu Ende gedacht.
Ja, Qualität. Also man kann ja ein bisschen zurückgehen in die IT-Entwicklung. Früher in den frühen 2000er Jahren hat man ja von Beta-Produkten immer gesprochen. Das hat sich glücklicherweise jetzt so ein bisschen erübrigt. Aber das war dann halt die Zeit, wo man sehr schnell etwas in den Markt gebracht hat. Also diese Zeit haben wir momentan im KI-Bereich sicherlich relativ stark. Aber genau wie Sie sagen, also die Qualitätsmerkmale sind wichtig. Ob man jetzt darüber unbedingt einen Kulturwettbewerb und einen Wertewettbewerb gleichfalls führen möchte, das weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt notwendig ist. Aber das Thema Qualität, Kultur, das ist etwas, was wir sicherlich mit einer europäischen Prägung halt entwickeln können.
Ja, und jetzt gucken wir nochmal in Richtung Gesellschaft. KI hat ja noch einen ganz anderen Impact. Sie ermöglicht nämlich auch die Inklusion deutlich besser, sagen wir mal, gerade vielleicht auch im ersten Arbeitsmarkt. Haben Sie da ein schönes Beispiel, wo Sie sagen, und das ist eben was, was wirklich auch hilft, diese Welt, ich sage es jetzt mal ganz platt, gerechter zu machen für alle Menschen, egal mit welchen Struggles sie kämpfen?
Ja, also ich habe früher Schulungen gemacht für Leute mit Sehbehinderung. Es gibt Leute, die körperliche Behinderung haben, entweder bedingt durch zu hartes Arbeiten. Also das Thema Robotik wird sicherlich ganz neue Wege schaffen. Ja, also Exoskelette sind etwas, was sicherlich auf die eine oder andere Art, vielleicht jetzt nicht so martialisch wie aktuell, aber sicherlich auf die eine oder andere Art in den Markt hineinkommen wird. Und dann geht es um die Frage, schaffen wir es, dass solche Systeme, die einem helfen, körperlich aktiver zu werden, sich an die Bedürfnisse des Menschen anpassen? Und dieses Adaptieren an die Bedürfnisse und die Fähigkeiten des Menschen braucht natürlich KI-Modelle, die auch auch dazu in der Lage sind, on edge zu arbeiten. Weil wir wollen natürlich nicht den Menschen mit allen seinen Emotionen und sonstigen Sachen in die Cloud zu pumpen mit unbekannten Nutzungsverhältnissen, sondern das würde on edge sein. Also das ist ein super spannendes Forschungsthema. Also körperliche Behinderung, wenn es um geistige Behinderung geht, da geht man dann in die Bereiche halt rein, KI-Technologien mit Neurotechnologien zu koppeln. Das ist sicherlich deutlich anspruchsvoller und visionärer, aber da kann man sich Ähnliches vorstellen.
Viel zu tun, also Ärmel hochgekrempelt. Vielen, vielen Dank an Wolfgang Maas, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Uni Saarland und seit über 10 Jahren Scientific Director des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, des DFKI. Da gibt es viele Themen, die beackert werden, aber ich bin guter Dinge, weil erstens ist der Stein ja längst im Rollen und zweitens rollt er in eine sehr, sehr schöne Richtung, unter anderem dank ihm. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Maas.
Herr Oswald, vielen Dank.
Also wer da noch Zweifel hatte, dem dürfte das jetzt auch klar geworden sein. Ansonsten besteht die Gefahr, dass wir im internationalen Wettbewerb einfach abgehängt werden. Und Europa hat ja durchaus das Zeug und die Voraussetzungen, zu einem wichtigen KI-Standort zu werden, wenn es denn eben will.
Bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir schauen weiter nach Jülich und gucken, welche nächsten Geschwindigkeitsrekorde da vielleicht geknackt werden. Weil was ich besonders spannend finde, dieses Teil ist quasi modular erweiterbar. Also da hat man mal richtig in die Zukunft gedacht. Ja, lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, Sidonie.
Tschüss, Sven. Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internet.